Ich werde auch von meiner Seite her alle herzlich begrüßen. Die meisten haben auch den Röbi Bechtold erwartet. Der Röbi ist jetzt halt ein bisschen grösser, ist blond oder dunkelblond und hat keinen Bart mehr. Ich würde gerne noch beten, bevor ich zur Predigt komme. Danke, Jesus Christus, haben wir dürfen oben mal feiern und an das denken, was du für uns gemacht hast. Danke für dein Wort, das wir haben, das uns davon berichtet und das uns noch viel mehr zeigt von dir, wie du bist, was du gemacht hast. Und ich bitte dich darum, dass du auch heute Morgen uns noch mehr Erkenntnis schenkst, auch gerade von deiner Macht und von deiner Kreativität. Bitte red du zu uns allen und hilf du mir beim Weitergeben von deinem Wort. Merci vielmals. Amen. Wer gern wird, den Text noch schlagen in der Bibel, wird nicht lange müssen suchen. Er steht nämlich ganz am Anfang der Bibel. Es sind die allerersten 5 Verse, 1. Mose 1, die Verse 1 bis 5, die ich gerade vorlesen will. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein Tag. So fängt die Bibel an. Ein starker Anfang. Hier, schon bei den ersten Versen der Bibel, offenbart sich Gott als mächtiger Gott, als einer, der stark ist, der handelt, der kann wirken, der kann stark wirken. Ist nicht schon das ganz fest eine grosse Ermutigung für alle, die an den Gott der Bibel glauben? Mit dem Gott sind wir unterwegs. Ich habe jetzt aber vor ein paar Monaten Vorträge gehört in einem anderen freikirchlichen Verband, wo wir zu denken gegeben haben. Vor allem auch, wo der freikirchliche Verband theologisch uns bis vor wenigen Jahren recht nahe gestanden ist. Und dort hat der Referent gesagt, dass der Adam, vom Adam ist wieder nachher gleich darauf abgedreht, da am Anfang der Bibel, dass der Adam kein Eigenname sei, kein Personenname, sondern Adam steht für einen Gattungsnamen. Adama heisst Erdboden. Und von Adama, von Erdboden, kommt der Name Adam. Und darum sei Adam nicht etwa der erste biologische Mensch, sondern, er hat es so formuliert, die erste von Gott als gegenüber angesprochene Lebensform. Der Adam sei die erste Lebensform, die von Gott mal angesprochen wurde. Das sind gefährliche Gedanken. Und es ist wie bei einem Domino. Wenn man Dominosteine in eine Reihe stellt und nachher dem ersten Dominostein einen Mopf gibt, dann fallen alle Dominosteine um. Und wenn wir in der Protologie nennt man das, also in der Lehre von den ersten Sachen, wenn wir dort anfangen, die Dinge, also die Sachen, wie sie da stehen, nicht mehr so zu nehmen, wie sie da stehen, sondern sie anfangen, symbolisch zu deuten, dann werden wir mit der Zeit auch anders, nur noch bildlich verstehen. Früher oder später werden wir möglicherweise auch den Kreuzestod von Jesus nur noch als eine symbolische Handlung sehen. Und nicht mehr als etwas, wo Jesus wirklich und wahrhaftig wäre gestorben, um dort zu sühnen für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha. Oder du verstehst, ist dann plötzlich auch nur noch ein Bild. Und dann ist dann plötzlich Gott nicht mehr so mächtig, ist er plötzlich nicht mehr so stark. Und darum, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns mal mit dem Anfang vor der Bibel beschäftigen heute Morgen. Ich lese noch mal der Vers 1, der erste Vers. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und schon der Vers, der hat es in sich, da wird schon so viel über Gott und die Welt gesagt. Und es wird auch schon so viel ausgeschlossen, was man auch sagen kann über Gott und die Welt. Nämlich, dass es Gott nicht gibt oder dass die Welt einfach so aus sich selber von alleine entstanden wäre. Gott tut sich hier selber bezeugen und sagt, dass er ist. Und Gott ist hier der, wo man schon von Anfang an sieht, dass er die Hauptperson ist. Er ist die Hauptperson überhaupt von der ganzen Bibel. Und von dem her macht es auch wirklich Sinn, dass er ganz am Anfang, schon im ersten Vers von der Bibel genannt wird. Und es gibt nur ein Entweder oder. Entweder gibt es Gott oder es gibt ihn nicht. Aber die Frage wird gar nicht gestellt, sondern hier bezeugt er sich einfach, dass er ist und dass er gehandelt hat in der Geschichte, in Raum und Zeit. Ganz am Anfang hat er das gemacht. Ganz am Anfang hat er geschaffen. Bara ist das hebräische Wort für schaffen. Und das Wort wird in der Bibel nur gebraucht für eine Schöpfungstätigkeit. Fürs mühsame Schaffen, für das, was wir ja kennen aus dem Alltag. Für das gibt es im Hebräischen andere Wörter. Aber wenn Gott schafft, dann ist das ein müheloses Schaffen, ein vollendetes, ein vollkommenes Schaffen. Und, das ist auch noch spannend, das Bara, das hat nie zu tun mit Material, mit Stoff. Gott hat eben aus dem Nichts geschaffen. Creatio ex nihilo nennt man das. Und zwar hat er aus dem Nichts die Himmel und die Erde geschaffen. Die Himmel, jetzt in meiner Bibel wird das sehr genau übersetzt. Im Hebräischen wird nämlich Himmel immer in der Mehrzahl gesagt. Aber das ist einfach das, was über uns ist. Und die Erde, das ist unser Lebensraum. Und hier wird Himmel und Erde als Doppelbegriff gebraucht. Man könnte auch sagen, Gott hat das Universum geschaffen. Weiss jemand, aus welcher Sprache dass das Fremdwort Universum kommt? Das ist aus dem Lateinischen. Und weiss auch jemand, wie man dem auf Griechisch sagen könnte? Das ist nämlich auch ein Fremdwort, das wir kennen. Kosmos. Und auf Deutsch? Auf Deutsch wäre das All, das Weltall. Und auf Hebräisch ist es eben so, da gibt es gar nicht ein Wort für das alles. Sondern es gibt nur, man sagt das in einem Doppelwort, in einem Doppelbegriff, Himmel und Erde. Und so könnte man nämlich auch übersetzen, Gott hat das Weltall geschaffen. Gott hat das Weltall geschaffen. Jetzt eine Frage noch zu dem ersten Vers. Könnte das sein, dass der erste Vers einfach nur eine Überschrift ist und gleichzeitig eine Zusammenfassung vom ganzen Schöpfungsbericht? Ich habe meine französische Bibel mitgenommen. Und wenn man dort reinschaut, bekommt man ein bisschen den Eindruck, dass das so könnte sein. Da steht nämlich der erste Vers und nachher ist ein Abstand. Da hat es noch ein paar andere Stellenangaben dazwischen und nachher erst geht es weiter. Und man bekommt so den Eindruck, der Schöpfungsbericht fängt eigentlich erst so mit dem zweiten Vers an. Und das erste Schöpfungswerk wäre das Licht gewesen. Warum ist das überhaupt wichtig? Wenn es so wäre, dass das Licht das erste Schöpfungswerk wäre, dann würde Gott nicht aus dem Nichts geschaffen haben. Und dann, wie ich auch das Wörtchen im Anfang, keinen Sinn mehr. Aber Gott hat am Anfang geschaffen. Am Anfang der Welt ist gemeint damit. Und Gott ist schon vorher da gewesen. Sonst hätte er so nicht können schaffen. Wenn aber jemand glaubt, dass es die Erde schon vorher gegeben hat, schon vor der 6-Tage-Schöpfung, dann würde das ja bedeuten, dass Gott und die Erde schon von Anfang an gewesen wären. Gleichzeitig. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wenn man auch gerade andere Bibelstellen ernst nehmen, wie beispielsweise Sprüche 8. Sprüche 8, wo ich die Verse 22 bis 24 vorlesen. Dort heisst es, der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges. Und da redet die Weisheit. Die Weisheit sagt das. Der Herr hat mich, die Weisheit, geschaffen als Anfang seines Weges. Als erstes seiner Werke von jeher. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt. Von Anfang an,
Vor den Uranfängen der Erde, als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser.
Es gibt also eine Zeit, wo es noch keine Fluten gegeben hat, noch keine Quellen, wo es die Uranfänge der Erde noch nicht gegeben hat, und dann hat es nämlich schon die Weisheit gegeben, und logischerweise hat es dann Gott auch schon gegeben. Der Ursprungszustand von allem ist also nicht eine Erde, die zwar wüst und leer war, sondern der Ursprungszustand von allem ist ein Nichts. Einfach nichts. Gott hat aus dem Nichts geschaffen. Er kann das. Ich zweifle keinen Moment daran, dass er das kann. Schliesslich ist Gott Gott. Gott kann Neues schaffen. Gott ist ein kreativer Gott. Und das können wir nicht nur in der Schöpfung bestaunen, wenn wir an die ganze Tierwelt denken und die Pflanzenwelt, sondern Gott hat auch in uns Menschen eine Kreativität hineingelegt. Ein Schreiner beispielsweise, wenn er einen Auftrag bekommt, dann ist am Anfang mal noch nichts vorhanden. Und dann sucht er sich das Material zusammen, das Holz und die Schrauben und dann die Werkzeuge, und er fängt an zu arbeiten. Und am Schluss hat er in seiner Werkstatt ein fertiges Möbelstück. Oder ein Projektleiter, der einen Auftrag bekommt in der Firma, der hat am Anfang auch noch nichts. Und dann überlegt er sich, wie er es angehen will. Er fängt an mit Absprachen und definiert Meilensteine und die verschiedenen Projektphasen. Und am Schluss sind dann die Veränderungen umgesetzt und er hat einen Projektabschlussbericht in der Hand. Oder eine Hausfrau, wenn sie heimkommt, sagen wir 11:30 Uhr. Kurz vor der Mittagszeit, was sie eigentlich gekocht haben. Und die Küche ist dann noch sehr sauber, oder? Sie hat es ja noch nicht gebraucht. Und nur 30 oder 60 Minuten später hat sie ein feines Gericht auf dem Tisch. Und das sind so Beispiele dafür, wo Neues geschaffen wird. Mit mehr oder weniger viel Kreativität. Und vielleicht denke ich dir, das ist doch selbstverständlich. Ist doch kein Problem. Und wenn's doch ein Problem ist? Wenn's im Job oder als Student, als Schüler Aufgaben gibt, wo du nicht weisst, wie du es angehen willst, wo du nicht weiter siehst. Oder wenn du als Vater, als Mutter Probleme hast mit Kindern und du weißt auch nicht, wie weiter. Dann ist es gut zu wissen, dass Gott ein Gott ist, der Neues schaffen kann. Dass wir zu ihm beten können, ist gut zu wissen. Wir können ihn bitten um Weisheit, um Kreativität, um Ideen, um Klarheit, wie wir weitergehen sollen. Wer könnte besser helfen als der, der Himmel und Erde geschaffen hat? Wer könnte besser helfen? Ich weiss niemand. Wir haben gesehen, Gott ist ein Gott, der wirken kann, der handeln kann. Er kann das. Und als nächstes, wenn wir jetzt noch den Zustand der Erde anschauen, nach ihrer Erschaffung und was Gott nachher noch weitergewirkt hat. Und da lese ich die Verse 2 bis 4 an. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Die Erde war wüst und leer, gewiss kein wohnlicher Ort. Oder nachdem im Vers 1 die Erde, der Planet, wo wir drauf leben, beschrieben wird, dass er geschaffen worden ist, der Planet, wird jetzt beschrieben, wie er aussieht, wüst und leer. Dort wird er nicht wohnen. Und dann kommt noch dazu, und Finsternis war über der Tiefe. Es ist noch kein Licht da. Das macht den Ort erst recht zu einem unwohnlichen Ort. Oder sogar schrecklichen Ort. Ich stelle mir es eigentlich schrecklich vor. Und das Finsternis kann schrecklich sein, sehen wir auch später, bei den 10 Plagen, die über Ägypten gekommen sind. Die 9. Plage war eine 3-tägige Finsternis. Und das muss so schlimm gewesen sein, die Leute sind nicht einmal mehr aufgestanden. Finsternis, dort wo kein Licht ist, das ist unangenehm. Man tappt im Dunkeln, es macht einem unsicher, wenn man nichts sieht. Das kann auch sehr gefährlich sein. Also mit dem Auto unterwegs sein, ohne Scheinwerfer zur Nacht, da ist es gefährlich, dass man in einen Baum fährt oder in den Graben fährt. Oder ein Schiff in der Nähe vor der Küste, wo es keine Leuchttürme hat, auch gefährlich. Oder eine Frau allein unterwegs in einem unbeleuchteten Parkhaus oder in einem dunklen Wald, unangenehm. Aber Finsternis ist auch der Ort, wo sich Gott verhüllt. Etwas, wo wir in der Bibel immer wieder lesen können, dass sich gerade in der Finsternis Gott verhüllt, versteckt. Und das ist hier auch gerade der Fall. Hier ist die Finsternis der Ort, wo Gott darauf wartet, sich zu offenbaren. Wo er versteckt gegenwärtig ist. Und dass das so ist, dass er gegenwärtig ist, sehen wir auch gerade in der Fortsetzung. Weil es heisst ja hier, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gott ist also in dem Tohu Wawohu, in dieser Wüste und Leere drinnen, in dieser Finsternis, dort ist er gegenwärtig. Eine spannungsgeladene Situation. Eine Spannung, die sich entladen muss und die sich auch tatsächlich nachher gerade entladen muss, weil es geht weiter und Gott sprach, es werde Licht. Gott sagt etwas und Gott befüllt etwas. Und es wurde Licht. Wenn Gott etwas befüllt, dann wird es. Und stellen wir uns doch auch den Gegensatz vor. Vorher totale Finsternis und jetzt ist das Licht da. Die Sonne übrigens wird erst am vierten Tag geschaffen. Ist das ein Problem? Nein, das ist doch kein Problem. Licht kann es doch unabhängig von der Sonne geben. Jetzt ist also das Licht da. Und warum ist das Licht da? Weil es Gott so wollte, weil Gott befohlen hat, es soll Licht werden. Wenn Gott etwas sagt, dann wird es. Wenn Gott sagt, es soll Licht werden, dann wird es Licht. Ich lese Psalm 33, Vers 9. Dort heisst es, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Heißt da etwa, denn er sprach und es geschah allmählich. Er gebot und es entwickelte sich. Nein, das steht so nicht da. Viele meinen ja bei der Schöpfungsgeschichte, ein Tag sei bildlich zu verstehen und bedeute Millionen von Jahren. Warum sagen sie das? Sie meinen es eigentlich gut, sie wollen die Bibel in Einklang bringen mit der Evolutionstheorie. Aber ich habe gerade Psalm 33, Vers 9. Nicht anders verstehen, als dass Gott gerettet hat. Und dann ist es gerade sofort geschehen, dass er geboten hat. Und es war gerade da gewesen. Weil schliesslich später, wo der Mose den Stab über das Rote Meer gehabt hat, da hat sich das Rote Meer auch gerade sofort geteilt. Es war nicht lange Zeit gewesen, um auf eine Entwicklung zu warten, weil von hinten sind Ägypter gekommen. Oder wenn Jesus, oder dann, wo Jesus zum Sturm gesagt hat, still, ist es auch gerade sofort still geworden. Und bei den Heiligen, wenn Jesus geheilt hat, sind die Menschen immer wieder sofort gesungen worden. Ich traue unserem Gott zu, dass er nur ein Wort muss reden und es wird, was er sagt. Gott kann Wunder tun. Und wenn wir ihm das nicht zutrauen können, können wir dann ernsthaft glauben, dass Menschen durch eine geistliche Wiedergeburt sofort neue Menschen werden können, indem das Licht Gottes in ihren Herzen aufleuchten. Können wir das dann wirklich noch glauben, was in 2. Korinther 4, Vers 6 steht? Dort steht nämlich, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Da wird sogar noch Bezug genommen auf einen Schöpfungsbericht. Aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und wenn wir Gott nicht zutrauen können, dass er Wunder tun kann, können wir dann ernsthaft glauben, dass das wirklich passiert, was wir in Johannes 5 lesen, dass wenn Jesus kommt und zu den Toten redet, die Toten ruft, dass dann tatsächlich die Gräber sich werden öffnen und die Toten werden rauskommen. So wie es heisst, Johannes 5, 28 und 29. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Wie können wir das alles glauben, wenn wir Gott nicht zutrauen, dass er Kraft hat, die nur 6 Tage Himmel und Erde zu schaffen und alles, was drauf ist, und Sonne, Mond und Sterne? Wenn wir das nicht glauben können, dann können wir doch auch nicht darauf vertrauen, dass er so mächtig ist, dass er uns, dir und mir, in unseren persönlichen, schwierigen Situationen auch helfen kann. Dass er eine Situation, die schwierig ist, kann verändern kann. Dann können wir uns auch nicht darauf verlassen, dass er tatsächlich Kraft hat, Licht in unsere persönliche Finsternis hineinzuschenken, hineinzugeben, wo wir im Dunkeln tappen, wo wir Angst haben. Gott kann aber Wunder tun. So fängt die Bibel an. Die Bibel fängt an mit einem Wunder, mit einem Wunder vor Schöpfung. Und wenn Gott etwas sagt, dann wird es. Auf das kannst du dich verlassen. Und darum wird dir auch Mut machen, dass du Gottes Wort vertrauen, dass du die Bibel, Gottes Wort eben, zum Fundament von deinem Leben machen. Oder tust du das schon? Oder hast du vielleicht Zweifel? Stellst du die Bibel in Frage? Hinterfragst du? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das war ja die Frage von Schlangen im Garten Eden. Hat Gott wirklich gesagt, dass er das Universum geschaffen hat? Ja, das hat er. Das ist ja gerade unser Bibeltext. Hat Gott wirklich gesagt, dass es einen breiten Weg gibt, der ins Verderben führt und noch einen schmalen, der zum Leben führt? Ja, das hat er wirklich gesagt. Und du bist eingeladen, auf den schmalen Weg zu kommen. Jesus ist die Tür zum Leben. Jesus ist der Weg zu Gott. Glaub an ihn. Und du wirst gerettet werden. Bist du in einer persönlichen Not? Siehst du nicht weiter? Tappst du im Dunkeln? Hast du Angst? Dann vertrau darauf, dass Gott mit seinem Licht in deine persönliche Finsternis hineinleuchten kann und dir seinen guten Weg kann zeigen. Gott ist nämlich stärker als das Licht. Und das ist auch gerade das, was wir in der Fortsetzung sehen. Ich lese die Verse 4b und 5a. Und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Gott tut hier scheiden. Da muss man vielleicht noch sagen dazu, zum Scheiden in der Bibel gibt es eben ein Scheiden und ein Scheiden. Es gibt ein Scheiden, das hat mit Sünde zu tun, das zerreißt, das macht kaputt, reißt von an, führt zur Unordnung. Zum Beispiel die Rebellion der ersten Menschen Gott gegenüber hat zur Scheidung von Gott geführt. Oder jede Ehescheidung zerreißt ganze Familien. Hier aber haben wir ein anderes Scheiden, nämlich im Sinn von einem Zuweisen. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da wird zugewiesen. Gott gibt einen Namen. Und das Namen geben ist nach alttestamentlichem Verständnis ein Ausüben von einem Hoheitsrecht. Und wir sehen gerade hier an dieser Stelle, dass eben Gott stärker ist als die Finsternis. Weil er kann scheiden, weil er kann eingreifen in die Finsternis einerseits, aber weil er eben auch der Finsternis tut, der Name einen Namen geben. Und das heisst, das zeigt, dass er auch stärker ist als alle Gefahren, als alle Ängste in unserem Leben. Wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir nicht schlafen können, Angst haben vor dem nächsten Tag, Arbeitstag, oder weil vielleicht am nächsten Tag ein Arztbesuch ist, dann dürfen wir auf Gottes Allmacht vertrauen. Er kann jede Situation verändern, wenn er das will. Gott ist stärker als die Finsternis. Und wir kommen jetzt noch ans Ende vom ersten Schöpfungstag. Und ich lese noch den Schluss. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Ein Tag ist ein Tag. Und ich sehe keinen Grund, warum dass man einen Tag, so wie er hier steht, anders nehmen sollte. Was haben echt die damaligen Leser verstanden unter einem Tag? Ich denke auch, die Zeit, die die Erde braucht, um sich selber zu drehen. Das zeigt sich daran, dass die Rede ist von Abend und Morgen. Und dass die Tage durchgezählt werden, bis zum 6. Schöpfungstag, mit dem 7. Tag, mit dem Ruhetag, wird die Woche voll gemacht. Eine Woche. Wir wissen alle, was eine Woche ist. Wenn es anders hätte sollen sein, oder anders gewesen wäre, wäre es sicher auch anders geschrieben worden. Warum nur will man immer wieder nicht lesen, was da steht? Häufig tut man noch einwenden, ja, erst am 4. Schöpfungstag sind halt Sonne, Mond und Sterne geschaffen worden. Ja und? Kann denn nicht ein Tag unabhängig von der Sonne 24 Stunden dauern? Wenn beispielsweise ein Astronaut irgendwo im Weltall ist, weit weg von der Sonne, dann dauert der Tag immer noch 24 Stunden. Man kann es ja auf der Uhr ablesen. Ein Tag ist ein Tag. Und wenn jemand das Wort Tag anders interpretieren will, liegt die Beweislast bei ihm oder bei ihr und wird es nicht beweisen können. Weil die normale und die üblichste Bedeutung für Tag ist ein 24-Stunden-Tag. Viele wollen eben die Schöpfungstage, indem sie sich gleichsetzen mit langen Zeitepochen, sie wollen eben dort die Bibel in Einklang bringen mit der Evolutionstheorie. Aber das ist sowieso nicht möglich. Nur scheinbar ist es möglich. Am Anfang, ja, klingt es noch überzeugend, aber wenn man es durchdenkt, merkt man, das bringt einem zu weiteren Problemen. Zum Beispiel sagen ja die Wissenschaftler auch, dass die Menschheit vor vielen Millionen Jahren entstanden ist. Aber das kann man nachher auch nicht zusammenbringen mit dem, was man dann weiterliest, noch in der Bibel. Da ist die Rede, dass die ersten Menschen Schaf geweidet haben, Landwirtschaft betrieben haben, mit Metall gearbeitet haben. Sie haben sogar Schiff gemacht, der Noah. Der gehört zu den ersten Generationen der Menschen. Oder will man dann etwa sagen, dass es schon vor Adam und Eva Menschen gegeben hat? Aber dann muss man die Frage stellen, wie ist denn die Sünde in die Welt gekommen? Das sind gefährliche Gedanken. Sie führen zuletzt dazu, dass wir gar keinen Erlöser mehr brauchen. Warum sollte Gott nicht möglich sein, in kurzer Zeit Himmel und Erde zu schaffen? Warum nicht? Gott ist doch stark genug. Lasst uns doch vertrauen auf einen mächtigen Gott. Wir sehen es gerade in den ersten Versen der Bibel, dass Gott mächtig ist. Er kann eine Situation sogar rasch verändern. Und wenn er es nicht rasch tut oder gar nicht tut, dann wird es gut sein. Dann wird es richtig sein so, weil Gott meint es gut mit uns. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Gott macht Neues. Aus dem Nichts macht er Neues. Gott ist ein mächtiger Gott. Gott ist ein kreativer Gott. Wer könnte besser weiterhelfen als er, wenn wir nicht weiter wissen? Gott lässt Licht in die Finsternis einbrechen. Dunkelheit ist unangenehm, mit Gefahren verbunden, macht häufig auch Angst. Vielleicht bist du gerade in einer Situation ganz persönlich, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du im Dunkeln tappst. Vertrau darauf, dass Gott mit seinem Licht in deine persönliche Finsternis hineinleuchten kann. Gott ist stärker als die Finsternis. Das ist ein grosser Trost, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir Angst haben vor der Zukunft. Und Gott kann rasch verändern. Zuerst war es ja nichts. Und nachher, nach nur 6 Tagen, war das Universum fertig gewesen. Gott ist es möglich, Situationen rasch zu verändern. Amen. Ich würde gerne noch beten. Danke, Herr Jesus Christus, dürfen wir an dich glauben, an Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist auch der Mitschöpfer, bist beim Vater dabei gewesen, wo Himmel und Erde entstanden sind. Danke, dürfen wir sehen, wie stark du bist und wie kraftvoll auch dein Wort ist. Du sagst etwas und es passiert. Und so dürfen wir auch wissen, dass alles, was in deinem Wort, in der Bibel steht, dass das schon passiert ist und wir dürfen ermutigt werden durch die Erfüllungen von diesen Verheißungen. Oder wir dürfen wissen, die ausstehenden, noch ausstehenden Verheißungen, die werden auch noch in Erfüllung gehen. Und was du uns sagst, auf das können wir uns verlassen. Und hilf uns dort, wo wir es schwer haben. Hilf durch und leuchte du rein. Lass uns sehen, wie gut du es meinst. Ich danke dir vielmals dafür. Amen.